Herzlichen Glückwunsch, gelesen erscheint jetzt öfter als nur alle 2 Wochen. Es wird zwischen den regulären Buchkritiken regelmäßig auch andere Arten von Gesprächen geben. Vielleicht besprechen wir Aufsätze, vielleicht widmen wir uns Fragen des literarischen Zeitgeschehens, vielleicht führen wir Interviews, das ist alles offen. Sicher ist nur, dass diese fiesen Lücken in eurem RSS-Feed jetzt aufgefüllt werden von uns, und wir sind Finn Benkert
und Lukas Bawenschik. Hallo Lukas.
Hallo Finn, das ist für mich auf jeden Fall so ein bisschen ein unangenehmer Kontext, weil so Laber-Podcasts finde ich immer so ein bisschen schwierig, und wir versuchen uns natürlich auch schon irgendwie an Themen zu klemmen, uns von Themen durch die Welt ziehen zu lassen hier, aber wir werden auch über uns selbst und über eigene Erfahrungen sprechen, und das tue ich eigentlich immer nur bis zu einem gewissen Grad gerne. Also ich habe auch immer das Gefühl, so ein bisschen Distanz, so ein bisschen was so Verdunkeltes, Opakes ist für einen Podcaster, für einen Kritiker doch eigentlich immer ganz dankbar.
Da hast du vollkommen recht. Ich stehe ja nur irgendwie auch zwischen den Türen hier ein bisschen, sage ich mal, als Creator und als Kritiker irgendwie. Und da muss man, glaube ich, irgendwie gut austarieren, was genau man eigentlich macht. Denn als Regisseur musste ich mir natürlich irgendwann so eine Bio zurechtlegen, welche Filme ich wann gesehen habe und welcher Film mich mit 13 Jahren dazu bewegt hat, jetzt auch Filme zu machen, die vielleicht auch nicht notwendigerweise mit der Realität übereinstimmten. Denn das ist ja das Schöne, man kann sich hier ja seine eigene Biografie und auch Lesebiografie nochmal nachträglich zurechtlegen. Und auch gerade zum Krachtsches Verwirrspiel mit den Hörerinnen treiben.
Oh je, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich glaube,
nein, ich
natürlich
werde es auch nicht tun.
Ist sowas, ja, natürlich, zwinker, zwinker, wir hören die Gesichtsregung von dir auf jeden Fall auch im Podcast. Nein, ich werde mich schon bemühen, bei der Wahrheit zu bleiben oder meiner Vorstellung davon. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt. Ich bin ja beim Biografischen, gerade was so die Frühentwicklung angeht, immer super skeptisch. Also wenn ich bei Mishima zum Beispiel irgendwie Beschreibungen lese, wie er als Kind so eine bestimmte Art von Lichtfall erlebt hat oder so, da denke ich mir so, meine Güte, das kann doch eigentlich gar nicht sein, zumal es da, glaube ich, wirklich noch um die Zeit als Baby, als Säugling geht. Also da bin ich so, okay, das muss natürlich irgendwie eine literarische Erfindung sein. Ich bin immer fasziniert, wenn Leute wirklich Biografien schreiben können, die so detailliert sind. Das wäre mir, glaube ich, gar nicht möglich. Ich glaube, ich würde mich da so auf Hören, Sagen und Gefühle verlassen, dass das, wie du schon beschreibst, auch eher eine literarische Übung wäre.
Damit nimmst du vielleicht schon mal die potenzielle Folge über Autofiktion vorweg, die wir vielleicht auch irgendwann mal hier halten werden. Denn du hast es schon ganz richtig eingeleitet mit diesem Wahrheitspakt, den du dem der Hörerin versprochen hast.
Das klingt ein bisschen dramatischer, der Wahrheitspakt, als hätte ich gerade so meine Handfläche mit so einem Messer angeschnitten oder sowas. Aber erzähl mir weiter, was ist mit dem Wahrheitspakt? Verzeihung, ich habe dich unnötig unterbrochen.
Nein, wir gehen nur davon aus, dass wir in Schriften, die sich selber als autobiografisch ausgeben, eine gewisse Art von Wahrheitspakt mit dem Autoren einschließen, dass hier uns eben irgendeine Art von Truth erzählt werden wird. Und das Spannende ist dann natürlich auch irgendwie die Schnittstellen rauszufinden, wo das nicht mehr sein kann. Oder eben, wie du auch sagst, wo wir in Gefilde gehen, an die man sich eigentlich nicht erinnern kann. Und das wird natürlich häufig eingeleitet durch so eine Paraphrase, in der der Autor uns etwas erzählt von, er wird das so wahrheitsgemäß wie möglich tun oder soweit ihn die Erinnerungen tragen. Das heißt, du hast dir wirklich gerade mustergültig einen Thomas Mann-Roman eingeleitet, würde ich sagen.
Aber das passt ganz gut, denn wir wollen heute über literarische Sozialisation, über unsere Sozialisation mit Büchern sprechen. Denn tatsächlich ist das etwas, das auf dem Discord-Server, als wir laut überlegt haben, was man denn in zusätzlichen Folgen so machen könnte, was man denn noch so erzählen könnte, eingefordert. Und ich glaube, wir finden das ganz interessant, ganz dankbar. Denn ich glaube, wenn man Leuten zuhört, möchte man ja tendenziell schon auch wissen, woher sie kommen. Also ich habe schon in meinem Leben auch eine Menge schlechter Kritiker, Biografien gelesen tatsächlich. Also das ist nicht immer das allerergiebigste Genre, aber ein bisschen erzählen, wie war das denn in der Kindheit, in der Jugend, in der Schule, im Übergang zum Erwachsenwerden? Was waren da die Sachen, die uns jeweils umgetrieben haben, die Bücher, die zufällig in den Regalen herumstanden oder uns auf den Kopf gefallen sind oder die wir unbedingt lesen wollten, weil wir das irgendwo entdeckt haben? Und ich glaube, das erzählt was. Also in dieser ersten Sonderfolge von Gelesen, Nachgelesen, Gelesen, zwischengelesen, ungelesen, wie auch immer wir dieses Format nennen wollen, geht es um literarische Sozialisation. Ich war ganz fasziniert im Vorfeld. Also wir machen das ehrlich gesagt auch so ein bisschen als Lückenbüßen, weil wir durch einen Krankheitsfall in unseren Reihen das Buch für diese Woche noch nicht ganz fertig vorbereitet haben.
Wer könnte das wohl sein?
Es ist jemand, der mit B im Nachnamen beginnt. Das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Und mehr wollen wir gar nicht über Finn, wollen wir gar nicht sagen, auf jeden Fall. Genau, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen über literarische Sozialisation reden. Und ich finde ganz interessant, dass wir beide ja aufgewachsen sind in einer Zeit, in der das Kinder- und das Jugendbuch als eigene Genre schon sehr festgeschrieben waren, wo das schon ein eigener Markt war, wo es auch Bücher gab, die schon auf dieses Gefühl, das die Erwachsenenwelt ja immer schon umtreibt, dass die Kinder nicht mehr genug lesen, ja, reagiert wurde mit zum Beispiel. Erinnerst du dich an diese Lesen-Lernbücher, in denen einzelne Begriffe ersetzt waren durch Bilder zum Beispiel? Hattest du sowas in deiner Kindheit oder in deiner frühen Kindheit irgendwann mal?
Nee, daran erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich sehr viel an Bilderbücher, vor allem an Bücher von Mauri Kunas. Das ist, glaube ich, ein finnischer Autor, der unter anderem Wo der Weihnachtsmann wohnt gemacht hat. Davon gibt es, glaube ich, dann auch 3 Bände. Das ist auch so ein Buch, was ich häufiger auch bis heute tatsächlich nochmal in Regalen habe stehen sehen von Eltern, die kleinere Kinder haben. Der hat sehr viel gemacht, der hat auch einen sehr distinktierten Zeichenstil. Das waren immer so anthropomorphe Tiere, Mischwesen aus Tiere und Menschen, die eben seine Bücher bevölkert haben. Und ein Buch, zu dem ich als Kind immer gerne zurückbekommen bin, waren einmal die Zeitungsmacher, wo eben so kindgerecht leicht ironisch erklärt wurde, wie eine Tageszeitung vonstatten geht. Und die Ritter von der Tatzenrunde. Da hat er nämlich die Sage von König Artus, wahrscheinlich basierend auf den James Malroy Aufzeichnungen, also auf der britischen Artus-Sage, nicht der französischen oder der deutschen, da muss man ja unterscheiden, mit Katzen nacherzählt, mit Katzen und Hunden. Und das ist super süß und ich habe das dann auch während des Studiums nochmal gelesen, um so zu gucken, wie sehr basiert das tatsächlich auf etwas, und war doch überrascht, dass sich da anscheinend schon jemand sehr auseinandergesetzt hat mit den Themen. Und das Highlight natürlich dieser Bücher ist für Fans, es gibt die Figur des Herrn Schnorchelmütz. Das ist so ein kleiner Mann mit einem Bart und einer Mütze, sieht ein bisschen aus wie der Sandmann, der schlafwandelt. Und in jedem Panel des Buches konnte man Herrn Schnorchelmütz irgendwo entdecken. Ja.
Also für mich beginnt die Erinnerung wirklich sehr vage mit Büchern, die man vorgelesen bekommen hat.
Genau.
Und da habe ich dann irgendwie wirklich beim Recherchieren jetzt, wenn man auch nur durch die Liste der populärsten Kinderbücher so der 90er, der 2000er geht und so, schon auch wahnsinnig viel von dem wiedergefunden, was mir vorgelesen worden ist. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass meine Eltern mir nachher erzählt haben, wie furchtbar sie es immer fanden, Markus Ostwalders Bobo-Siebenschläfer-Geschichten vorzulesen, die wirklich für die ganz Kleinen waren. Ich habe bei der Recherche gefunden, da wird vorgeschlagen für Kinder um die 2 Jahre, aber das war auf jeden Fall etwas, das mir irgendwie lange im Kopf geblieben ist. Auch so andere Sachen dürften auf jeden Fall so Klassiker der Millennial-Sozialisation sein. Also Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Patterson und Findus, Vom kleinen Maulwurf, der Auszug, um rauszufinden, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, der Regenbogenfisch, solche Sachen. Ich fand ganz interessant, aber auch nach und nach so Sachen zu entdecken, an die ich wirklich keine Erinnerung mehr hatte, die dann erst durch diese Listen wieder hervorgebracht worden sind. Also zum Beispiel Latte Igel und der Wasserstein.
Oh mein Gott, das habe ich auch gelesen.
50ern war so ein Buch, das ich gar nicht mehr im Kopf hatte, aber wo ich mich dann so an dieses Gefühl von, oh nein, die Tiere haben das Wasser verloren und jetzt sprießt es am Ende doch irgendwie wieder. So, also da merkt man wirklich so, diese Jugendbuch-Kind, also vor allem diese Kinderbuchwelt, ist auch so eine Sammlung von Madeleines, in die man herzhaft reinbeißen kann, und man wird sofort mit so vagen Sammlung von Gefühlen und Licht und Bildern irgendwie versorgt. Also, aber du hast Latte Igel auch kennengelernt, eine scheinbar langlaufende Reihe danach dann.
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass in dem Band, den ich hatte, 2 Latte-Igel-Bände zusammengefasst waren. Und ich habe das Buch, wir springen jetzt mal ein bisschen in der Chronologie nach vorne, ich hab mein Zimmer mal renoviert. Ich glaube, da muss ich so 15, 16 gewesen sein. Also als man aus dem Kinderzimmer dann wirklich ein Jugendzimmer gemacht hat.
Das heißt, mehr Bandposter oder sowas?
Ja, vor allem, glaube ich, wurde aus dem Blau, das mein Zimmer vorher getragen hat, eher ein Grau. Und statt Bandposter waren es Filmposter. Und im Nachhinein sind es, glaube ich, auch so die Interessante Filmposter. Oder sage ich mir so Filmposter, wo man WG-Küchen vielleicht verlassen würde, wenn sie da stehen, hängen würde. Denn ich hatte einen Pulp Fiction-Poster, ich hatte einen Goodfellas-Poster, ich hatte einen Wolf of Wall Street-Poster, das ich beim Gewinnspiel gewonnen hatte, und ein Chasing Amy-Poster aus der Criterion Collection, was ich mir, glaube ich, für teuer Geld aus Großbritannien importiert habe. Was meine erste richtige Freundin dann irgendwann störte, weil das hing so direkt über meinem Bett und die Johanna meinte, sie fühlte sich immer gestört, weil die Figur der Joy Laurie Adams sie immer so anguckte, als ob sie hier nicht hingehören würde.
Und seitdem bist du ein glühender Kevin-Smith-Enthusiast geblieben. Ich finde aber diese Idee einfach, dass das Blau der Wände dem Grau weicht, das klingt wie aus so einem Buch, in dem Pubertät erklärt wird, oder? Das ist wirklich so fast so ratgebermaßgetreu.
Was sind das denn für komische Haare auf meinem Körper? Nein, aber da währenddessen sortierte ich natürlich auch Bücher aus und um und da fiel mir dann auch dieses Latte-Igel-Buch wieder in die Hand und ich habe mich erinnert, dass ich das sehr gern gelesen habe und habe es auf eine Skiklassenfahrt mitgenommen. Also ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch gab, aber wir hatten so ein bis zwei Special-Sportklassen, in die jeder rein wollte und eins davon war eben der Skikurs, der gipfelte in einer Fahrt nach Flachau-Winkel. Und ich habe mir dieses Buch mitgenommen in den Bus und man mag sich jetzt vorstellen, welche derbe pubertäre Witze da veranstaltet wurden mit dem Titel Latte Igel. Höhöhö.
Also, ich kann es mir fast denken.
Man hat damals gesagt, dass auf dem Gymnasium, auf dem ich unterwegs war, dass es zwei Dinge gibt, die man miterleben muss, nämlich die Skifahrt und den Litauen-Austausch. Und zumindest 50% davon habe ich gemacht, weil ich wollte den Litauen-Austausch nicht machen, weil ich nicht wollte, dass andere Kinder bei mir wohnen.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Vorgelesen wurde uns beiden scheinbar auf jeden Fall. War denn dein Haushalt voller Bücher? Das ist ja auch
Ja.
etwas, das irgendwie einen sicher total prägt. Also wir hatten auf jeden Fall so klassische Buchwände wirklich. Also das Wohnzimmer war voll mit Büchern und ich hatte auch ein eigenes Bücherregal noch im Zimmer, wo ich dann so Sachen, die mir da wohl auch reingestellt worden sind, rausgezogen und gelesen habe. Also zum Beispiel zu Tom Sawyer habe ich mich nicht aktiv entschieden, das stand da einfach und war so eine völlige Überforderung, so eine völlig fremde Welt, die ich zu diesem Zeitpunkt so gar nicht zuordnen konnte. Natürlich nicht. Ich hatte noch nie irgendwie von Sklaven zum Beispiel gehört. Und das war auf jeden Fall auch immer sehr faszinierend. Also ich glaube, ich habe Bücher auf jeden Fall sehr früh auch als etwas kennengelernt, das einen so mit völlig fremden Dingen konfrontiert.
Ich glaube, weil meine Mutter vor allem aus einem, sage ich mal, etwas bücherfremden Haushalt kam, war ihr, glaube ich, das Lesen sehr, sehr wichtig und auch, dass ich früh mit Büchern in Kontakt komme.
Also das war so Aufstiegslesen.
Das mag sicherlich auch ein Punkt gewesen sein, aber ich glaube, meine Mutter hat einfach immer sehr viel Freude daran gehabt, dass ich gerne gelesen habe. Und ich weiß auch, dass es eine Sache, die uns später noch zum Verhängnis werden wird, dass es immer hieß, ich darf alles lesen, bei Filmen müssen wir noch mal gucken. Aber es gab dann irgendwann nämlich auch die Regel, es muss erst das Buch gelesen werden und dann darf der Film geschaut werden. Und ja, auch die, sag ich mal, Millennial-Standards, wie du sie gerade genannt hast, wurden mir auch vorgelesen. Sowieso hat mein Vater mir lustigerweise sehr, sehr viel vorgelesen, der mir dann auch mal bei einer Familienfeier, wo es etwas lockerer wurde, vor ein paar Jahren erzählt hatte, dass er durch dieses Vorlesen eigentlich nochmal neu lesen gelernt hat. Und das ist natürlich was, was einen dann im Nachhinein irgendwie auch nochmal sehr berührt, dass diese Kindheitserinnerungen für beide Seiten sehr schön waren. Ich habe meine Eltern gefragt, ob's, weil du gerade von Bobo Siebenschläfer erzählt hast, ob es auch Bücher gab, die meine Eltern genervt haben oder wo sie dachten, oh Gott, hoffentlich nicht nochmal. Und meine Mutter meinte, nee, eigentlich nicht. Also sie meinte, da haben sie schon auch irgendwie drauf geachtet, dass es kein Schund ist. Es gab natürlich auch damals immer so diese Mütter. Kaffeekränzchen und Stammtische im Kindergarten, wo sich wahrscheinlich auch unterhalten wurde. Ich weiß, ich durfte die Teletubbies auf jeden Fall nicht gucken. SpongeBob ging dann aber nee, meine Mutter antwortete etwas ausweichend. Nee, so, da erinnert sich jetzt nicht, dass es etwas gab, was sie ungerne vorgelesen hätten. Ich musste daran denken, Keira Knightley hatte irgendwie letztens so ein Interview gegeben, wo sie meinte, sie würde jetzt auf jeden Fall nicht noch ein Kind bekommen wollen, weil sie schaffe nicht noch mal Paw Patrol. Also so, das ginge einfach nicht.
Okay, Teletubbies waren auf jeden Fall ein No-No für dich. Das müssen wir nochmal festhalten. Ich weiß auf jeden Fall, dass mir dann auch ganz viele Sachen vorgelesen worden sind, auf die meine Mutter auch immer Lust hat. Also zum Beispiel die Astrid Lindgren-Sachen und so. Also an die Brüder Löwenherz zum Beispiel habe ich super intensive Erinnerungen an so Sachen wie Carlsson von Dach und Mio, mein Mio. Ganz viel Michael Ende auf jeden Fall. Ich erinnere mich auch sehr intensiv, wahrscheinlich auch vor allem über Hörspiele, aber eben auch als Bücher, das weiß ich noch, an die Huibu-Geschichten. Ich weiß nicht, ob du davon mal welche gelesen hast. Manche sagen, es gibt Gespenster, andere sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Ich erinnere mich natürlich an so Sachen wie Jim Knopf, Momo und die Grauen Herren und dergleichen. Und ich weiß nicht, ob deine Erfahrung ähnlich war. Die Sachen, die einen dann in dieser Zeit oft zum Dauerleser gemacht haben, waren tatsächlich so klassische Fortsetzungsromane, Sachen, die in Reihen erschienen sind. Also ob das jetzt zum Beispiel bei mir dann so Sachen wie Die Fünf Freunde und andere Sachen von Enid Blyton wie Honey und Nanny waren oder so, oder später dann die Animorphs oder so Sci-Fi-Geschichten, die eigentlich perfekt so die Entsprechung von so 90er-Jahre-Jugendserien, aber auch im Literaturkontext waren und so. Hast du auch das Gefühl, Reihen waren für dich total entscheidend als Kind oder als Jugendlicher dann?
Ja, ich glaube, da kommt auch so die Vermixung, die du auch gerade schon angesprochen hast, von Hörspiel und Buch dazu, weil ich habe sehr viel drei Fragezeichen nicht nur gehört, sondern auch gelesen. Das bin ich aber schon so 7, 8, 9, würde ich sagen, weil ich mich daran erinnere, dass meine Eltern immer etwas skeptisch waren, ab wann man das konsumieren dürfte. Und ich erinnere mich, dass wir in einem Kloppenburg standen, also auch ein Discount, ein Drogeriemarkt, den es nicht mehr gibt, der heißt ja heute Rossmann. Und ich auch vor dieser, das gab es ja damals noch, liebe Kinder, vor der CD- und Kassettenwand in diesem Kloppenburg stand und mir, glaube ich, wieder sehnsüchtig die drei Fragezeichen-Cover angeguckt habe. Und dann da so ein älterer Jugendlicher neben stand, Und zu meiner Mutter meinte, ja, wie alt ist er denn? Und meine Mutter sagte irgendwas zwischen, ja, so 7, 8, 9. Und dieser Jugendliche meinte, ja, dann kann er das schon hören. Also so schlimm sind eigentlich nur die Cover. Und ich bin diesem Jugendlichen bis heute sehr, sehr dankbar, denn er hat die lebenslange Liebe zu den drei Fragezeichen eröffnet. Genau, also die Romane habe ich gelesen. Es gab nämlich auch natürlich schon ältere Kinder im Freundeskreis meiner Eltern, die mit der Pubertät schon durch waren, die so langsam Abitur machten und schon große Kartons voller Jugendbücher und auch drei Fragezeichen-Bücher hatten. Oder eben auch anderer Jugendbücher von Cornelia Funke, die ist bei mir noch ganz wichtig, wo man sich auch immer bedienen konnte. Was noch ein bisschen obskurer ist, was ich mal reinhauen würde, ist die Jeremy-James-Reihe. Ich weiß nicht, ob dir die etwas sagt. Das sind britische Jugendbücher von David Henry Wilson, die lustigerweise auch eigentlich aus den 70ern bis 80ern stammen und die Erlebnisse eines typischen Middle-Class-englischen, ja, 10-Jährigen darstellen, nämlich unseren titelgebenden Jeremy James. Der hat einen Vater und eine Mutter und zwei jüngere Geschwister, Christopher und Jennifer, Toffer und Fennifer auch gerne genannt, wenn sie sich selber vorstellen. Da gibt es, glaube ich, 5 Bände von. Das sind auch so lose zusammenhängende Geschichten, immer über einem Oberthema. Sie fahren zum Beispiel in den Urlaub. Ich glaube, der erste Band heißt Jeremy James oder Elefanten sitzen nicht auf Autos. Denn in der ersten Geschichte setzt sich ein Elefant auf das Auto von Papa und Jeremy James steht am Fenster und sagt, Mama, Mama, das ist ein Elefant auf dem Auto. Die Mutter glaubt ihm natürlich nicht und die Überraschung ist groß, wenn das Auto am Ende zerdrückt und voller Elefantenmist ist. Und ich glaube, das hat schon früh auch so ein vielleicht gleich Affinität zum britischen Humor, zum auch etwas Verschrobenen, zum etwas Weirden bei mir festgesetzt, weil ich habe bei YouTube mal in ein paar der Hörbuchversionen von Jeremy James rein gehört und dachte mir, das ist für ein Kinderbuch doch auch teilweise schon etwas, also sehr gemein oder auch herrlich amoralisch. Also es gibt natürlich auch böse Figuren, es gibt den Timothy, das ist so der reiche Nachbar. Bei South Park wäre das dann später die Eric Cartman-Figur wahrscheinlich gewesen, der schon immer bestraft wird am Ende der Episoden für seine Niederträchtigkeit oder für seine Aufgeblasenheit. Aber häufig waren diese Geschichten auch wirklich ungerecht. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht diese Jeremy James Bücher Vorläufer von dem sind, was dann spätere Kinder bei den Greggs Tagebüchern so begeistert hat. Nämlich, dass man hier so einem nicht perfekten Protagonisten folgt und dass die Episoden eben auch wirklich mal nicht gut ausgehen, amoralisch ausgehen, die falschen Leute gewinnen. Also ja, die Jeremy James Bücher haben mich sehr, sehr begeistert und standen auch, glaube ich, noch lange, nachdem ich nicht mehr in dem Alter war, in der Lesewand, wie du es genannt hast, unten bei uns im Wohnzimmer, weil ich da auch immer gerne auch mal wieder reingelesen habe.
Ich finde auf jeden Fall faszinierend, dass ich wirklich, wie schon gesagt, das kaum ordnen kann. Also ich könnte dir nicht mehr sagen, wann habe ich Ottfried Preußler gelesen, das kleine Gespenst, den kleinen Wassermann, die kleine Hexe, wann Krabbert, bis wann habe ich Paul Maar gelesen. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass Paul Maar irgendwie für mich wichtig war, gerade die Sams-Bücher, aber auch sowas wie Lippels Trauben auf jeden Fall. Und ich erinnere mich auch sehr vage, dass, ich weiß nicht, ob ich bei der Veröffentlichung gelesen habe, aber dass dann irgendwann ein Sams für Martin Taschenbier in mein Regal seinen Weg gefunden hat und ich das erste Mal irritiert war von den Brüchen in, sagen wir, dem, was wir heute Franchises nennen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du dich an ein Sams für Martin Taschenbier oder überhaupt in die Sams-Reihe, oder? Genau, und da haben wir auf einmal den Sohn als neue Figur. Und ich weiß noch, dass ich das damals irritierend fand, irgendwie, dass nicht mehr Herr Taschenbier selbst irgendwie da im Mittelpunkt steht, sondern uns da so jemand Neues vorgesetzt worden ist. Und ich verstehe, das war so ein Angebot als Identifikationsfigur für das Kind, das da eben vor dem Buch sitzt. Und trotzdem war ich so ein bisschen unzufrieden mit dieser Umstellung. Ich habe auf jeden Fall da schon scheinbar ein Gefühl für Rein und ihre Kontinuität gehabt. Das weiß ich auf jeden Fall, dass das irgendwie sehr prägend war. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, es fällt mir super schwer, hier Chronologie zu erzeugen. Wann habe ich die Olchis gelesen? Wann die Opodeldocs? Wann die ersten Thomas Brezina-Sachen, die ich irgendwie auch auf jeden Fall hatte? Ich erinnere mich noch sehr fasziniert, vielleicht ein anderer Strang, den man zum Literarischen irgendwie noch ziehen kann, vielleicht ein ungewöhnlicher. Es gab viel Gimmickbücher für Kinder oder nicht nur irgendwie so Aufklapp-Pop-Up-Bücher, sondern ich erinnere mich zum Beispiel an so Detektiv- und Rätselbücher, wo man selber mitlösen musste und dann so eine kleine rote Folienlupe bekam, um so Antworten aufzudecken. Ich habe irgendwie so ein Buch gehabt, dass man so selber an ganz vielen Stellen so vollschreiben kann, das auch so Malseiten hatte und sowas. Und ich denke mir so, zu so einem erweiterten Buchkonzept, wie dann später so wie sowas, was ich dann eher als Teenager oder junger Erwachsener gelesen habe, so House of Leaves oder sowas, das führt ja eigentlich nur so ein kleiner Strang, oder? Von so seltsamen Büchern, die so extra Inhalte haben, die so mit der Form des Buchs so ein bisschen brechen, zu halt solchen Dingen hin.
Voll. Ich erinnere mich da natürlich so an diese klassischen Blättergeschichten, nenne ich das mal. Oder das sind ja auch schon irgendwie Cliffhanger-Geschichten, wo dann irgendwas passiert und man auf gewisse Seiten weiterblättern kann und dann geht die Geschichte in irgendeiner Art und Weise, wird sie fortgesetzt. Da hatte ich auf jeden Fall auch ein paar Bücher von.
Choose Your Own Adventure Bücher heißen die ja im Englischen, oder? Das habe ich auf jeden Fall als Kind und Jugendlicher auch öfter gehabt. Also zum Beispiel von den Animorphs, da bin ich dann definitiv schon so im Jugendalter, gab es da auch dann später 2, 3 von. Und ich erinnere mich, dass ich auf irgendeiner Schul- oder Klassenfahrt oder sowas von jemandem so ein Das schwarze Auge Choose Your Own Adventure Buch ausgeliehen habe, bekommen habe, wo man eigentlich noch so würfeln müsste und Prüfungen irgendwie füllen, aber das hat mich damals eigentlich nicht daran gehindert, das trotzdem einfach wie so ein reines Choose Your Own Adventure Buch zu lesen und immer wenn da irgendeine Prüfung war, die man mit seinen Werten bestehen oder misslingen konnte, habe ich das halt einfach irgendwie als Erfolg gewertet. Das weiß ich auf jeden Fall auch noch, dass ich auch so Rollenspielbücher in die Hände bekommen habe hier und da.
Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass so die Olchis und all das, was du auch gerade angesprochen hast, das sind für mich wirklich Schulbücher. Das sind Bücher, die ich nicht selber besessen habe, aber das sind Bücher, die in der Leseecke in der Grundschule, also in der ersten und zweiten Klasse bei uns so rumstanden. Und da sehe ich mich wirklich, in dieser Leseecke sitzen und 10 Minuten, wenn man schon mit der Aufgabe fertig war oder ähnliches, in so einer Olchi-Geschichte verbringen.
Ich könnte dir nicht mehr wirklich sagen, was in diesen Büchern passiert. Also ich weiß noch, die Olchis wohnen irgendwie auf einem Müllplatz und sind irgendwie so vage stinkig. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, womit man sich als Kind identifizieren kann, dass so das Hygieneregime der Erwachsenen nicht immer etwas ist, das einem besonders liegt oder so. Aber ich finde das einen guten Punkt. Die Bücher, die man in der Schule ausgeliehen hat, ich erinnere mich dann auch später, das Gymnasium, die Europaschule in Kerpen, die ich besucht hat, hatte auf jeden Fall vorne so eine eigene kleine Bibliothek. Seid ihr davor auch regelmäßig in eurer Stadtbücherei gewesen? Ja. Weil ich weiß nicht mehr, ob es jetzt in Horrem oder in Balkhausen oder in Türnich war oder so, aber ich weiß, dass ich regelmäßig mit meiner Mutter in so einer kleinen, also rückblickend in meinem Kopf war sie war damals für mich riesig, heute ist sie wahrscheinlich wirklich so groß wie meine Küche heute oder sowas, dass ich dort regelmäßig mit ihr hingefahren bin und ich durfte mir Bücher aussuchen und was ich genauso faszinierend fand, ich durfte mir dort auch Videospiele aussuchen und ich durfte mir dort auch, ich weiß nicht, ob wir da Filme ausgeliehen haben, aber es ist bestimmt auch vorgekommen. Aber das ist auf jeden Fall auch irgendwie eine sehr prägende und sehr positive Erfahrung, so dieser seltsame Raum, der vor einem sich auftut. Man kann eigentlich alles aussuchen und manchmal greift man sich irgendwas, wo dann Eltern doch sagen, so nee, das legst du vielleicht doch noch beiseite oder sowas. Also das war für mich auf jeden Fall auch immer eine sehr prägende Erfahrung. Und wenn man dann ein bisschen später ab und zu in eine Buchhandlung gegangen ist und man durfte sich da was aussuchen, weil man, keine Ahnung, mutig beim Arzt war oder weil das Zeugnis okay war oder sowas oder einfach weil Geburtstag oder irgendein entsprechendes Fest da war oder so, das war für mich auch immer eine super prägende Erfahrung auf jeden Fall. Das hat mich sehr fasziniert, diese Auswahl zu haben, dieser Raum, der sich vor allem auftut und wie so eine Schatzkammer ist.
Das kann ich genauso unterschreiben. Ich erinnere mich, das muss aber auch schon Grundschule gewesen sein, also in der ersten, zweiten oder dritten Klasse. Da gab es so ein Übernachtungswochenende oder einen Übernachtungstag in der örtlichen Bücherei in York, das damals natürlich auch sehr viel Eindruck auf mich gemacht hat. Ich hatte einen Büchereiausweis für York, ich hatte auch einen für dann wir hatten in der Grundschule auch eine kleine Bücherei. Da habe ich mir auf jeden Fall mal einen Agatha Christie-Krimi ausgeliehen. Ich glaube, es war der Wachsblumenstrauß, wenn ich ganz dunkel jetzt mal in mein Hirn zurückgehe. Aber so ein richtiges Büchereikind war ich tatsächlich nie. Wir hatten einfach sehr viele Bücher zu Hause. Mein Vater, das ist nämlich der zweite Punkt, der bei der Lesesituation neben dem Vorlesen noch wichtig ist, hatte so ein Audible-Abo. Also war irgendwie gefühlt einer der ersten Leute, die bei Audible mit an Bord waren im Jahre 2000. Und das ist ein Abo, was wir bis vor 6 Monaten auch noch hatten, bis, glaube ich, Audible selber aufgefallen ist, was sie da eigentlich gemacht haben. Denn ich glaube, für 15 Mark bekam man 2 Hörbücher im Monat gratis, egal was. Und da kam dann jetzt die Mail, yo, dieses Abo existiert halt seit 10 Jahren eigentlich nicht mehr. Wir würden euch mal auf das Normale runtergraden. Aber dadurch, dass einfach sehr viel verfügbar war, schon im Haus musste ich sehr wenig in Büchereien und Co. gehen. Das kam dann erst im Studium tatsächlich, dass ich wirklich so ein Büchereileben gelebt habe.
Das war für mich auf jeden Fall total wichtig. Hörbücher haben auch eine Rolle gespielt. Mein Vater ist oft sehr lange Strecken Auto gefahren, beruflich, und hat dann immer diese riesigen Sammlungen von zuerst Kassetten und dann CDs gekauft. Oder wenn man in den Urlaub gefahren ist, lief die ganze Zeit auch so ein Hörbuch und hat so diesen Autoraum sediert, damit nicht die Kinder die ganze Zeit quengeln. Und ich weiß noch, dass die Säulen der Erde von Ken Follett mit seinen Höllenbeschreibungen mich echt richtig fertig gemacht hat. Also das war irgendwie total einprägsam und ich bin katholisch erzogen worden, ich war Messdiener, aber ich glaube, das stärkste Gefühl für etwas Metaphysisches, eine Welt jenseits von unserer, eine Bestrafung durch eine göttliche Macht, hat tatsächlich Ken Folletts Die Säulen der Erde in mir ausgelöst, wo irgendwie eine Figur, ich weiß das gar nicht, ich habe dieses Buch echt gar nicht mehr im Kopf, aber eine Figur hat so eine ganz starke Angst vor der Hölle und vielleicht sogar so Höllenvisionen oder so. Das war auf jeden Fall für mich super prägend, wenn man dann irgendwie in, keine Ahnung, irgendeinen Urlaub gefahren ist in Italien oder sowas. Man hat ja früher diese unglaublich langen Autofahrten da immer auf sich genommen, um irgendwo auf einem Campingplatz dann am Ende zu sitzen.
Diese Ken Follett-Bücher hat mein Vater in jedem Fall auch gehört. Und ich glaube, wir hatten auch eine Brettspieladaption von den Toren der Welt, hatten wir eine Brettspieladaption. Aber das sind wirklich Sachen, die ich wirklich nur so ganz fragmentarisch und partiell mitbekommen habe. Halt immer dann, wenn mich mein Vater mal irgendwo mit hingenommen hat. Aber er natürlich schon irgendwie 10 Stunden weiter war. Und diese Bücher deswegen für mich wirklich nur ein paar Aneinanderreihungen von Szenen sind. Wie, oh, jetzt wird das Stadttor geschlossen oder jetzt ist gerade jemand gestorben. Und ich glaube, ich habe da auch irgendwie viel in schon so schwedische Krimis reingehört, die man vielleicht nicht unbedingt als Kind hätte mitbekommen sollen.
Stieg Larsson for Kids auf jeden Fall, ganz tolles Szenen.
Ja, Stieg Larsson müssen wir später auch noch reden.
Ah, okay, ja, war bei mir fast schon so ein bisschen spät, also der ist so am Rand von dem vielleicht, was man Sozialisation nennt auf jeden Fall. Also eine Frage, die ich mir gestellt habe, die ich interessant fand: Erinnerst du dich an Sachen, die du das erste Mal so richtig kennengelernt hast durch Literatur, durch Bücher, so Welten, die sich einem aufschließen. Ich muss immer so ein bisschen an Armand White denken, den amerikanischen Filmkritiker, ein mittlerweile sehr konservativer Kritiker, der immer darüber geschrieben hat, auch wie sehr für ihn Filme als Jugendlicher und auch irgendwie als Kind so ein Angebot aus der Erwachsenenwelt waren, so The Shape of Things to Come, so eine Sogkraft entwickelt haben und dass die Aufgabe von Kunst auch immer sein soll, uns in irgendeiner Weise aus dem Infantilen herauszuziehen. Und er war deshalb immer sehr wütend auf bestimmte Tendenzen in der Popkultur. Und das ist irgendwie mir im Kopf geblieben. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel so Sex, das Erotische und so, dass das natürlich Sachen sind. Man hat irgendwann auch mal so ein Ratgeberbuch in die Hand gedrückt bekommen oder weißt du, so ein Jungaufklärungsbuch hatte ich auf jeden Fall so mit Illustrationen von Familien und sowas. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich den Abenteuerroman Derwans Reisen gelesen habe, an den sich wahrscheinlich da draußen nicht wahnsinnig viele Menschen erinnern können, weil das nicht für sie eine der ersten Erfahrungen waren, die sie mit einer Sexszene im Roman hatten irgendwie. Aber ich glaube, allein deshalb ist diese Reise von diesem, ich weiß nicht, ob es ein Inuit ist oder irgendwie jemand, der so ein bisschen sich verläuft, aber auf jeden Fall ist irgendjemand im Eis unterwegs und landet irgendwann halt wirklich in so einer Art Iglu-Behausung und hat dort halt das erste Mal irgendwie diese Art von Beziehung. Und ich weiß noch, dass das total irre war für mich, dass ich das irgendwie gar nicht so richtig zuordnen konnte, dass sich das schon auch sehr besonders anfühlte. Und weißt du, es galt bei mir ja auch irgendwie dieses Verbot oder diese regulatorische Schwäche, die die Erwachsenen damals irgendwie hatten. Filme, da durfte man natürlich nicht alles sehen. Aber Bücher, das war eigentlich alles okay. Und man hat da schon auch Sachen entdeckt, die irgendwie weit über das hinausgingen, was man halt irgendwie so in der Welt kannte, oder?
Wir sind jetzt nämlich tatsächlich am Ende der Grundschule bei mir, bei der Frage, die du gerade gestellt hast, weil da muss ich nämlich einmal Stieg Larsson erwähnen, denn aus irgendeinem Grund dachte ich mit 10 Jahren, ich müsste jetzt Verblendung hören, hatte mein Vater als Hörbuch dabei und wahrscheinlich, weil die Filme gerade liefen. Also so, ich denke mal, dass der zweite oder dritte Teil der schwedischen Reihe gerade im Kino gewesen sein muss oder dass zumindest alles voll war mit den Postern von Lisbeth Salander, also von Noomi Rapace in der Rolle und mich das, glaube ich, irgendwie so ein bisschen fasziniert hat, was das wohl sein könnte. Und ich dann in dieses Buch reingehört habe und am Anfang mich auch sehr zu Hause gefühlt habe, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die Figur des Michael Blomqvist hat ja den Spitznamen Kalle Blomqvist und die erste Stunde beginnt ja damit, dass uns erzählt wird, wie Kalle Blomqvist da einen Fall löst und ich mir dachte, ach cool, das ist ja genau das, was ich kenne, bis es dann doch alles etwas abgründiger wurde im Laufe dieses Romans und Kick-Ass und Watchmen, die Comic also die Comic-Version von Kick-Ass und Watchmen, habe ich gelesen relativ zum Eintritt der 5. Klasse. Und Kick-Ass, glaube ich, in seiner Asozialität und auch in seiner, also ich mag dieses Comic aus heutiger Sicht wirklich gar nicht mehr als Kind auf der Schwelle zum Jugendlichen, zur Adoleszenz, hat es mich irgendwie schon ein bisschen angemacht, aber ich merkte auch da, irgendwas ist nicht so ganz richtig damit. Irgendwas fühlt sich hier falsch an. Denn ich meine, wem der Film schon zu edgy ist, dem würde ich sagen, lasst bloß die Finger von dem Comic. Und Watchmen, glaube ich, war auch in seiner Komplexität und seiner Düsternis etwas, was ich vor allem vom Medium Comic so nicht kannte und auch generell von Literatur noch nicht kannte. Also so eine hoffnungslose Welt, auch so ein intertextuelles Geflecht an Referenzen, die mir nichts sagten. Und ich glaube, meine Mutter war irgendwann etwas irritiert, weil ich ständig mit Fragen zu ihr kam und meinte, was sind kommunistische Dissidenten? Wer sind Woodward und Bernstein? Und da hat sich dann, glaube ich, auch zweimal da lief der Film nämlich, also die Watchmen-Verfilmung bei ProSieben in der Free-TV-Premiere, den wir aufgezeichnet hatten. Ich sollte aber vorher dieses Comic lesen. Ich glaube, meine Eltern taten so, als wüssten sie, was das ist, um auch so vor mir den Schein von, sie sind die alleswissenden Eltern, zu wahren und merken dann während des Films, glaube ich, auch, was sie mir da zu lesen gegeben hatten und haben irgendwann auch etwas schockiert den Fernseher ausgestellt und meinten, nee, das guckst du nicht, das gucken wir nicht weiter. Aber ja, diese beiden Sachen haben mich sehr früh mit Erwachsenensachen konfrontiert und dann Michel Ulbeck, den ich auch in einem zu frühen Alter angefangen habe zu lesen, weil der Film Elementarteilchen in unserer Stern-TV-Zeitschrift gerne mal Tagestipp war Und da haben sie immer das Szenenbild gewählt, in der Moritz Bleibtreu und ich glaube, es ist Martina Gedeck in der Verfilmung, in diesem Swingerclub sind. Und Martina Gedeck, glaube ich, in dieser Reizwäsche auf dem Tresen sitzt. Und ich glaube, das war dann so die Zeit, wo einen das mit 11, 12 schon so ein bisschen interessiert hat oder man noch nicht so ganz wusste, was das mit einem anstellen könnte. Aber ich mich gefragt habe, was ist denn das für ein Titel erstmal? Das klingt schon super erwachsen und dieses Bild dann auch. Und ich glaube, ein, zwei Jahre später habe ich mir den Roman dann bestellt, der ja auch in der Dumont-Fassung diese leicht erotisch verknoteten Luftballons hat. Ja, und habe dann wirklich auch das Komplettwerk von Uhlbeck gelesen. Und wie ich letztens zu einem guten Freund in einer Bar meinte, oder wir uns ist beiden aufgefallen, dass wir viel Uhlbeck gelesen hatten. Und wir meinten beide, es ist auch echt verwunderlich, dass wir keine Incels geworden sind. Also so, wo man da richtig ab, also wo man dann doch richtig abgebogen ist später im Leben, obwohl man mit 12, 13 wirklich diese ja doch sehr niederschmetternde Literatur voller frauenverachtender, misogyner Figuren gelesen hat. Und ich weiß ja zumindest, dass Uhlbeck ein Autor ist, der, den du auch häufig und viel gelesen hast. Weißt du, wann das bei dir losging?
Bisschen später, also ich habe zum Beispiel auch Watchmen auf jeden Fall auf einer Klassenfahrt gelesen, das weiß ich noch, aber das war auf jeden Fall auch ein ganzes Stück später. Ich glaube, Schockerfahrungen früher waren für mich eher so Wilhelm Busch, so Max und Moritz.
Ja.
Allgemein weiß ich noch, dass wir Märchen gelesen haben, vorgelesen bekommen haben, selbst gelesen haben auf jeden Fall. Ich weiß auch, dass ich eine Kinderbibel und nachher eine richtige Bibel hatte, die ich auch auf jeden Fall gelesen habe. Ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, man hat als Kind, ja, sagen wir noch kein komplexes Verständnis von der Welt, man hat nicht sonderlich viel Macht, man fühlt sich allgemein unterlegen und ich weiß, dass ich immer wieder vor allen Dingen lange Sachen gelesen habe aus so einer Möglichkeit heraus, mich zu beweisen, mich selbst als jemanden zu definieren, der solche Sachen liest. Also ich weiß
Ja.
auf jeden Fall, dass ich so in der vierten, fünften Klasse, so irgendwann am Übergang zur weiterführenden Schule, mit großer Begeisterung Walter Mörs 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeers gelesen habe. Ein Buch, das ich immer noch irgendwie mit mir rumschleppe, obwohl der Schutzumschlag mittlerweile völlig zerrissen ist. Und ich weiß, dass das zum Beispiel mich total fasziniert hat. Das war so die Phase kurz bevor ich so zu, was heißt, anspruchsvollerer Literatur gefunden bin. Aber das war auf jeden Fall für mich, glaube ich, schon super prägend. Also zum einen, ich muss, glaube ich, eins noch erwähnen, dass ich, weißt du, man muss hier die Millennial-Klischees auch erfüllen, nicht vermeiden kann. Harry Potter war die Welt für mich. Harry Potter war entscheidend. Ich habe mir in der Brüggener, bei dem Brüggener Optiker-Fachgeschäft eine Harry Potter-Brille, eine offizielle Harry Potter-Brille gekauft zum Erscheinen, also sogar vor dem ersten Film. Ich glaube, sie hatten eine Buchlizenz. Und das heißt, es war so ein Brillenblitz in der Mitte, ein Blitz da, wo die Narbe wäre, nicht auf der Stirn, sondern halt eben auf dem Verbindungsstück. Dann wurde ich in der weiterführenden Schule, fünfte, sechste Klasse, du wirst das nicht glauben, man hat mich als Harry Potter gehänselt.
Wie
Wie
kann
habe
das
ich
denn
das
passieren?
verdient? Finn, erkläre es mir. Da kauft man sich eine Harry Potter Brille, ist ein schmächtiger Junge mit schwarzen, struppligen Haaren. Wie kommen die Leute einen darauf, als Harry Potter zu hänseln? Das scheint mir eine Unverfrorenheit. Das scheint mir vollkommen aus der Luft gegriffen zu sein. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich wahnsinnig irritiert war, als dann angekündigt wurde. Ich erinnere mich noch an diese Zeitungsnachricht. Daniel Radcliffe würde jetzt Harry Potter spielen. Und da sagte ich zu Leuten, da dachte ich das auf jeden Fall, ich weiß es nicht, ob ich es ausgesprochen habe, aber ich sehe doch viel mehr wie Harry Potter aus. Und ich finde, das ist natürlich eine schöne Geschichte über unsere Vorstellung von Identifikation, von Nähe, die wir eben aufbauen zu fiktiven Figuren, dass in meinem Kopf natürlich Harry Potter aussah wie ich, denn ich war ja auch ein armes, schrecklich gebeuteltes Kind. Ich wohnte nicht unter einer Treppe, sondern
Ihr hattet
in
gar
meinem
keine
eigenen
Treppe.
Zimmer. Wir hatten tatsächlich so ein merkwürdiges Haus an einem Hang, das irgendwie 8 Treppen im ganzen Gebäude verteilt hat mit über 50 Stufen. Das war sehr, sehr merkwürdig rückblickend, dass wir uns da nicht alle die Beine gebrochen haben beim Runterlaufen. Aber ja, also Harry Potter war für mich super wichtig. Ich habe die dann nachher auf Englisch gelesen. Ich habe mehrere von denen dann so zum Starttermin gefilmt. Und ich hab, glaube ich, keins von denen seltener als 8, 9 Mal gelesen. Als bei Wetten, dass ein Kandidat angetreten ist, ein sehr junger Kandidat, mit der Fähigkeit zu sagen, was auf welcher Seite steht und so, da dachte ich im Kopf auch, oh, das werde ich doch leisten können. Ob ich das will oder nicht, ich habe da auch diesen Generationsmakel, dass Harry Potter für mich super entscheidend war.
Das kann ich aber genauso unterschreiben, obwohl ich weiß gar nicht, wann ich mit Harry Potter angefangen habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass das eine Buchreihe war, die meine Eltern auch ziemlich gut fanden. Und ich deswegen, glaube ich, auch der Meinung war, das wären so Erwachsenenbücher, weil ich durfte das auf jeden Fall, also was heißt, ich durfte das lange auch nicht lesen. Ich glaube, zur Einschulung in der Grundschule hat mein Vater angefangen, mir den Stein der Weisen vorzulesen. Was ich aber schon kannte, waren die Lego-Kataloge und natürlich so gewisse Bilder aus Filmen oder die Cover von den Filmen, die doch für einen 5- und 6-, so einen 4-, 5-, 6-Jährigen sehr, sehr düster ausschauen. Und das ist ja die Zeit, wo Lego auch gerade, also zum Gefangenen von Azkaban muss es gewesen sein, dieses zweite Lego-Set rausgebracht hat, wo die Figuren plötzlich alle Hautfarben hatten und man das alles ein bisschen mehr angepasst hat auf den Cuaron-Film. Und da dann diese Dämonen, die Dementoren zu sehen und andere Dinge, die du nicht zuordnen kannst als Kind und so etwas ältere Jugendliche um dich rund zu haben, die die schlimmsten Geschichten erzählen, was da passieren würde, hat mir doch sehr viel Respekt vor Harry Potter abgerungen, um dann zu merken, ach, so schlimm ist das ja alles eigentlich gar nicht. Das sind aber auch Bücher, mit denen ich durchaus lesen gelernt habe. Ich erinnere mich, dass der sechste, glaube ich, rauskam, als mein Vater angefangen hat, mir den ersten vorzulesen.
Ja, ich weiß, dass ich den ersten, der war da, glaube ich, schon ein bisschen raus, zur Kommunion bekommen habe tatsächlich. Also ich weiß noch, ich habe Kommunion gemacht, nicht in einem teuren Anzug, sondern in einer Kutte. Ich glaube, einige der Leute haben sich da entschieden, man wolle doch irgendwie so einen älteren christlichen Gedanken am Leben erhalten und all dieses Materielle so ein bisschen aus den Kommunionfeiern raushalten. Ich weiß, ich habe damals zur Kommunion einen Drucker bekommen, meinen ersten Drucker für den Computer irgendwie. Ich hatte früh einen eigenen Computer. Ich hatte nie einen eigenen Fernseher, aber einen eigenen Computer. Ich glaube, das sagt auf jeden Fall auch was über die Präferenzen, die in meiner Familie so herrschten. Ich glaube, den Computer konnte man viel leichter als etwas Bildendes halt irgendwie rechtfertigen und so. Aber ja, ich habe auch den ersten Harry Potter Band bekommen und ich weiß noch, dass ich die Filme nie sehen wollte. Ich habe die ersten zwei im Kino gesehen und danach habe ich die nicht mehr geschaut. Ich habe die dann erst viel später geschaut, als ich die für eine Cuts-Folge, also der Filmpodcast, an dem ich mitwirke, für ein Special da, alle nachgeholt hatte. Da hatte ich fast noch keinen davon gesehen, sondern konnte die alle so nachholen. Das war wahrscheinlich auch so eine Form von literarischem Snobismus, den ich da viel ausgebildet habe. Die Adaption, die war ja falsch. Nicht nur, weil Daniel Radcliffe viel weniger aussah wie Harry Potter als ich, sondern eben auch aus dem Gefühl heraus, da geht was verloren. Also ich erinnere mich noch, dass ich aufrichtig frustriert war, dass Teile fehlten. Das ging mir übrigens auch bei der anderen wichtigen Frühkinoprägung, den Herr-der-Ringe-Filmen irgendwie total so. Die ersten durfte ich, glaube ich, noch nicht, den ersten oder den zweiten durfte ich noch nicht im Kino sehen. Ich glaube, ich habe die erst danach dann irgendwie geschaut. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch da schockiert war von den Sachen, die fehlten, weil die Harry Potter Bücher habe ich früh gelesen und die Herr der Ringe Bücher habe ich dann auch so im Alter von so 10, 11, 12 irgendwie sowas gelesen und die waren für mich auch sicher prägend, obwohl ich dann schnell zu so Fantasy irgendwie so auf Distanz gegangen bin, so mit 13, 14, so mit dem leichten Anflug des Pubertären waren dann auch bei mir schnell so diese Beziehung zu all diesem Fantasy-mäßigen weggespült als so eine Jugendverirrung. Also ich weiß, ich habe ganz viel so Wolfgang Holbein zum Beispiel gelesen, so
ja,
die Märchenmond und sowas alles.
Die Zwerge und sowas ist der, ne?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein anderer Autor. Wolfgang Holbein war so ein Vielschreiber. Es gab dann ja später, glaube ich, auch eine Fernsehsendung über ihn. Und es gab sicher, also es muss eine Phase in der Bundesrepublik Deutschland gegeben haben, wo wenn man irgendeinen Schrank aufmachte, da fielen einem da 6 Wolfgang Holbein-Bücher entgegen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich die von Bekannten auch aus Hannover irgendwie ein paar Mal welche bekommen habe und so. Die hatten die auch und so. Aber davon habe ich auf jeden Fall auch sehr viel gelesen. Verbindest du Kindheit, Jugend, so diesen Übergang auch mit Fantasy? Das war für mich auf jeden Fall da total wichtig.
Leider nein. Also ich habe natürlich Harry Potter gelesen. Ich habe den Hobbit gelesen. Den Herr der Ringe, da waren meine Eltern auch etwas skeptisch, vor allem über die Filme. Aber ich habe mir das Buch dann auch mal zu Weihnachten gewünscht. Und ich muss sagen, ich habe es nicht über das Concerning Hobbits Kapitel hinweg geschafft. Und fand das schon irgendwie sehr, sehr schnarchig. Und ich glaube, eine gewisse Skepsis oder ein gewisses Unverständnis gegenüber Herr der Ringe hat sich mein ganzes Leben lang so gehalten. Ich komme jetzt langsam dazu, am Ende meines Studiums, wo ich so langsam verstehe, wo Tolkien diese ganzen Ideen her hat und begreife diese, gerade die Herr der Ringe und auch das Silmarillion, die Texte eher als, was sie auch sind, als so eine Art Pastiche von eben anderen Epen. Und da habe ich gerade sehr, sehr viel Spaß dran zu erkennen, wo was herkommt und wie eben altertümliche oder tradierte Erzählformen jetzt was Neuem zusammengewischt werden. Aber dann Fantasy war es leider wirklich nicht. Ich bin dann sehr schnell den Snobby-Weg gegangen, weil meine Mutter mir auch ein Hörbuch geschenkt hatte namens Die 100 besten Romane aller Zeiten, wo einem eben ein Sprecher vorlas, was denn die 100 besten Bücher aller Zeiten wären. Man kann sich denken, was da drauf war. Das war auch eine Zeit, bevor man kritisch über Kanon nachgedacht hat, bevor man sich gefragt hat, wie wäre es denn, und wenn man unter 100 Männern auch meine Frau hier reinnimmt. Aber ich wollte dann unbedingt 100 Jahre Einsamkeit und die Enden der Parabel lesen, die dann, glaube ich, mit 12 oder 13 auch unter einem Weihnachtsbaum oder auf einem Geschenketisch lagen. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo man sagen kann, hier lief das Leben irgendwie anders. Zu den Harry Potter Filmen noch. Schief könnte man auch sagen. Die Filme waren doch sehr, sehr wichtig für mich, weil es so ein bisschen so ein Ritual war. Ich habe immer das Buch vorgelesen bekommen. Wir waren dann immer im Sommerurlaub und nach dem Sommerurlaub, weil meine Eltern hatten die Filme natürlich auch auf DVD, nach dem Sommerurlaub, wenn wir wieder zu Hause waren, durfte dann der nächste Teil geschaut werden. Und was meiner Mutter gerade auch immer sehr, sehr wichtig war, war ein Austausch über die Filme. Und auch gerade, wenn man das Buch gelesen hatte, sich zu fragen, warum hat man hier was verändert? Warum vielleicht auch nicht? Wie ist es vielleicht effizienter für einen Film, Sachen zu strauchen? Also meine Mutter war die Diskussion über Medien und meinen Eltern allgemein immer sehr, sehr wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das nicht gewesen wäre, wäre wahrscheinlich mein Interesse auch an solchen Themen nicht so gewachsen wie dadurch.
Also ich glaube, das Hochliterarische, das bei dir jetzt schon noch ein bisschen früher ankommt, ist bei mir erst so 2 Jahre später gekommen. Ich weiß auch so 13, 14, aber ich muss, wenn ich über Fantasy gesprochen habe, noch einen wirklich für mich sehr wichtigen Autor ansprechen. Einen so ein bisschen so einen Säulenheiligen meiner persönlichen literarischen Sozialisation. Terry Pratchett war die Welt für mich. Also ich habe jeden einzelnen Terry Pratchett-Roman gelesen, bis auf den letzten, der nach seinem Tod konnte ich das nicht. Ich habe bis heute nicht dieses letzte Tiffany Aching-Buch irgendwie gelesen, weil ich da irgendwie so einen seltsamen Respekt hatte, weil ich das Gefühl hatte, damit endet irgendwas. Aber ich habe diese Bücher alle auf Deutsch und dann später auf Englisch gelesen. Irgendwann als die habe ich wirklich jeden neu rauskommenden dann sofort gekauft und verschlungen. Also ich habe natürlich vor allen Dingen diese Scheibenwelt-Romane gelesen, aber auch alles andere, was dann außenrum noch existiert. Die Borger und solche Sachen, also die Nomen-Trilogie, Trucker, Wühler, Flügel und die Johnny Maxwell-Bücher und diese ganzen extra Sachen zur Scheibenwelt. Und weißt du, ich bin jemand, der diese öffentlichen Akte des Trauerns um Prominente immer so ein bisschen irritierend findet, der sich anguckt, dass Leute dann Tränen in den Augen haben wegen diesem und jenem Schauspieler, Filmemacher oder so. Das schien mir manchmal immer so ein bisschen performativ, und ich weiß, das ist ein fieses Urteil, das ist ja eigentlich auch Quatsch. Jeder darf mit seinen Verlusterfahrungen umgehen, wie er möchte, aber der Tod von Terry Pratchett hat mich wirklich für Tage beschäftigt und außer Gefecht gesetzt und immer wieder zum Weinen gebracht. Also es gab sicher Familienmitglieder, die mir weniger nahe gegangen sind in ihrem Ende, irgendwelche Großtanten oder so, als der Tod von Terry Pratchett im März 2015. Vor allen Dingen, weil meine Mutter mir immer wieder geraten hat, schreib doch mal einen Brief an den irgendwie, dass du ihn wissen lässt, wie wichtig das war, wie viel du über die Welt gelernt hast, weil, weißt du, alles, was ich irgendwie über, was weiß ich, über Shakespeare ursprünglich gelernt hat, über die Welt, über die Art, wie man miteinander umgeht oder sowas. Also ich glaube, dass ich schon zu einem ganz substanziellen Teil irgendwie auch ein Terry Pratchett-Mensch bin. Und ich habe natürlich dann auch ähnliche Autoren wie Douglas Adams gelesen und so. Und ich würde das jetzt alles nie als weltbewegende, zentrale, brillante Literatur irgendwie beschreiben. Aber das war so wichtig, das ist so sehr Teil von mir, dass ich das in einer Folge über Sozialisation unbedingt um jeden Preis eigentlich erwähnen muss. Das war für mich wirklich so ein Übergang. Wenn ich sage, das ist das, was ich so mit 11, 12, 13 gelesen habe und danach dann noch für viele Jahre, solange das eben erschienen ist, also das heißt bis weit in meine 20er, nein, dann weil das genau dieser Pfad ins Erwachsensein auch war, das Englisch lernen, das Verstehen lernen von bestimmten Dingen und Mythologien und so. Also selbst wenn ich jetzt so nochmal darüber spreche, rührt mich das und tut diese Verlusterfahrung dieses Autors nochmal weh, so albern mir das irgendwie von außen betrachtet in so einer reflexiven Haltung auch scheint. Aber das war mir für mich super wichtig.
Was für dich Terry Pratchett ist, du hast den Namen ja gerade schon genannt, war für mich Douglas Adams tatsächlich. Also das war mein, nicht ganz Säulenheiliger, aber gerade die ersten drei Per Anhalter durch die Galaxis Bücher, also der Anhalter, das Restaurant am Ende des Universums und Der Sinn des Lebens, ist das der dritte Teil? Ich weiß es gerade nicht. Ob das
Thanks and Goodbye and Thanks.
Nee, das ist der vierte. Das ist der vierte. Macht's gut und danke für den Fisch. Ja. Der fünfte ist einmal Rupert und zurück.
Universum und der ganze Rest.
Genau, der dritte ist das Universum und der ganze Rest, genau. Genau. Das war schon wahnsinnig wichtig für mich.
Es erscheint mir immer wie so ein Fiebertraum, wenn ich nochmal nachdenke, was da alles passiert. So, sie sind dann irgendwann in der Steinzeit. Es gibt eine Passage, wo Menschen fliegen lernen. Irgendwann geht's ganz lange um Sandwiches. Also ich versuche das irgendwie für mich zu ordnen. Und so richtig kriege ich es nicht zusammen. Vor allen Dingen sterben diese Figuren ja auch gefühlt alle dreimal und so. Das ist für mich schwer rekonstruierbar.
Ich fand aber natürlich auch vor allem der erste Teil, aber das waren für meinen Humor, ich glaube auch für... Ja, wirklich vor allem für ein Humorverständnis wahnsinnig wichtige Bücher.
Total.
Und was für dich, glaube ich, die Welterklärung durch Terry Pratchett war, war für mich ein bisschen Douglas Adams, weil man da ja auch als Kind, Jugendlicher früh mit Konzepten der Physik und der Philosophie konfrontiert wurde, von denen man noch gar nichts geahnt hatte, dass das tatsächlich Konzepte der Physik und der Philosophie sind, die einem dann später wieder begegneten.
100% Douglas Adams für mich auch jemand, wo ich dann so im Teenageralter, so im Abi-Alter so ganz viel Videos von gesehen hat, weißt du, diese ganzen Vorträge, die der so hält und sowas, das ist mir so super präsent. Also wenn ich Douglas Adams mir ein Bild mache, dann sehe ich den vor so einem Podium stehen und irgendwie was über die Welt erzählen. Mhm. Und ich finde, das sind ja auch so Autoren, die kommen schon visuell immer wie so große Lehrmeister daher. Das sind gar nicht so aufbrausende, wichtige Figuren in ihrer Präsenz oder so, aber das sind ja wirklich so sehr väterliche Figuren, oder? Man nimmt die, glaube ich, gern mit als Menschen, die einem ein Gefühl für das, was es noch gibt, eben geben. Das ist sicher auch so. Allgemein, wenn man sich so die Geschichte der Jugenderfahrung anguckt mit der Literatur, dann ist es immer so eine Geschichte des Erwachsenwerdens, dann ist es eine Geschichte eines sich ausbreitenden Universums, einer immer größer werdenden Welt für einen selbst.
Genau, und gerade, ich habe leider nur ein Buch von Terry Pratchett gelesen, ich denke, es war auch etwas aus der Scheibenwelt, aber Adams war natürlich auch ein Autor, der auf der einen Seite sehr, sehr kindgerecht war, weil eigentlich nichts
Total.
Wirklich Brutales oder Angreifendes im Haupttext passierte. Das versteckte sich dann alles eher so in Andeutungen oder in wirklich in Anspielungen, die man als Kind und Jugendlicher noch nicht wirklich verstanden hat. Aber man hatte schon das Gefühl, man liest hier was Erwachsenes. So, also etwas, was so das Genre des Jugendbuches verlässt, obwohl es natürlich auch deren Mechanismen irgendwo noch bedient hat, weil es auch irgendwo ein Abenteuerroman ist.
Ich glaube, das ist schon auch irgendwie was ich mich gefragt habe bei der Recherche, so die Erfindung des Kinderbuchs, des Jugendbuchs. Also es gibt natürlich Bilderbücher so irgendwie seit dem 17. Jahrhundert oder so in der für Kinder dargereichten Form und die Frage, sind Sachen spezifisch für Jugendliche geschrieben? Das ist natürlich etwas, das erst mit der Erfindung des Konzeptes Jugendlichen so richtig entstanden ist. Also der Teenager in der modernen Form ist ja eigentlich so eine Erfindung der Nachkriegszeit. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, es ist auch irgendwie was verloren geht. Weißt du, ich muss bei dieser Frage, die wir hier gestellt haben, Sozialisation, immer an Nabokov denken, an diese Buchempfehlung, die der macht, wo er immer zu Autoren, das kennst du sicher auch, das ist jahrhunderte Male viral gegangen, so kurze Passagen schreibt, wo er dann sagt, okay, das Henri Bergson war ein Autor, den ich von 20 bis 40 besonders mochte, oder Bertolt Brecht ist a non-entity means absolutely nothing to me. Und ich habe immer das Gefühl so, boah, wäre das cool gewesen, schon in einem jüngeren Alter solche Sachen zu lesen? Also ich habe hier und da Sachen, die man wohl als Literatur verstehen würde, auch vor 13, 14 gelesen. Aber für mich war erst das so wirklich der Umstieg. Aber ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einfach mit der Kinderbucherfahrung eine Stunde gefüllt. Lass uns das doch irgendwie über drei Teile machen. Lass uns doch gerne das nächste Mal, oder je nachdem, wie es sich ergibt, aber lass uns das auch aufteilen und irgendwann danach dann über Schulbucherfahrung, Jugendbucherfahrung und dann so den Übergang so Abiturzeit, Studium, so die Sachen, die einen nochmal irgendwie weitergeführt haben, wo man vielleicht nochmal auf eine andere Weise die Welt entdeckt, in der Zeit, die zusammenfällt mit der eigenen Emanzipation, mit der eigenen Suche des konkreten Pfades im Leben. Also ich glaube, das ist schon die Unterteilung der Filmsozialisation, der Literatursozialisation verläuft schon auf diesen drei Ebenen, in diesen drei Episoden, oder? Hast du das anders erlebt? Vielleicht wir das so auf spontan?
Das finde ich eine sehr, sehr gute Idee und damit haben wir auch fast die Dreiteilung von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit in der Edition, die ich hier im Regal stehen habe, dabei.
Wir wollten ja ursprünglich das als ein Teil einer Frage, einer Folge machen, wo dann noch andere Sachen dazukommen. Jetzt ist es dann, glaube ich, doch eine Art Epos. Aber ich hoffe, Leute interessiert das irgendwie. Wenn nicht, können sie das nächste Mal einschalten, wenn wir über Dietmar Darts, Skirmionen oder A Fucking Army sprechen, wenn Finns bis dahin tatsächlich fertig gelesen hat. Ach, fuck, jetzt habe ich es verraten.
Oh nein.
Das war vorher nicht abzudenken. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zur nächsten Episode. Bis nächste Woche.
Tschüss.